Wir hatten uns in den letzten Wochen anhand des Bibeltextes aus dem Hebräerbrief Kapitel 12 damit beschäftigt, was Heiligung eigentlich ist und wie sie sich praktisch in unserem Leben auswirkt. Wir hatten gehört, dass wir dem Frieden nachjagen sollen mit allen und wir haben auch festgestellt, dass Heiligung und Gnade ganz eng zusammengehören, dass Heiligung ohne Gnade letztendlich nicht funktioniert, weil Gott ein Gott der Gnade ist und weil er uns mit seiner Gnade begegnet. Wir haben dann gehört in der letzten Predigt, dass der Hebräerbrief uns davor warnt, eine Wurzel der Bitterkeit in uns aufwachsen zu lassen. Eine sehr deutliche Warnung und Mahnung an uns in der Gemeinde, dass wir aufeinander achten, dass Bitterkeit keinen Raum unter uns hat und dass auch das mit Gnade oder mangelnder Gnade tatsächlich zu tun hat. Und dass uns das Wort Gottes sagt, dass wir darauf achten sollen, an keiner Gnade Mangel zu haben. Und dann geht der Schreiber des Hebräerbriefes auf einen weiteren praktischen Aspekt ein, den ich euch heute gerne vorlegen möchte. Auch das ist wieder sehr praktisch. Und als ich darüber nachgedacht habe, da dachte ich, ja, dieser Aspekt, obwohl er schon vor 2000 Jahren aufgeschrieben worden ist, der passt so sehr in unsere heutige Zeit. Und der spiegelt so sehr das wider, was wir heute so oft erleben und wo wir heute auch als Gesellschaft viele Male drin stecken. Und ich lese euch mal diese Worte vor. Das ist einfach, sind die nächsten Verse aus unserem Predigttext, den ich die letzten Wochen hatte, Hebräer 12, die Verse 16 und 17. Und achtet darauf, das war ja sozusagen der Anfang des Textes, achtet darauf, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Also wenn du den Text so liest, dann denkst du dir auch so, aha, ne? Hurer, Gottloser, Erstgeburtsrecht verkauft, verworfen, fand keinen Raum zur Buße, Tränen und so weiter. Das ist kein schöner Text, ne? Also der ist zunächst mal nicht so ermutigend, dass du sagst, so yes, genau das habe ich irgendwie heute noch genau gebraucht. Aber trotzdem hat dieser Text etwas sehr wohl mit unserem Leben, mit deinem und meinem Leben zu tun. Und das wollen wir uns etwas genauer anschauen. Also auch dieser Satz wird ja eingeleitet mit diesem Vorsatz, achtet darauf. Also der Schreiber des Hebräerbriefs sagt auch hier wieder, Leute, achtet darauf, genauso wie bei Gnadenlosigkeit, genauso wie bei Bitterkeit, so auch hier in diesem Beispiel, ist ein Beispiel für etwas, achtet darauf, dass das unter euch keinen Raum hat, dass es unter euch nicht so ist. Das ist also wieder ein Ausrufezeichen, das hier für uns gesetzt wird, dass wir aufeinander Acht haben, dass das, was hier beschrieben ist, nicht stattfindet. Ja, wie ist der Textzusammenhang? Worum geht es hier eigentlich? Also über Esau wurde hier gesagt, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau. Was ist damit gemeint? Also Esau wurde nicht in erster Linie vorgeworfen, dass er irgendwie Hurerei oder so betrieben hat, aber das Wort Gottes sagt uns sehr wohl an mehreren Stellen, dass wir uns, was das Sexuelle anbetrifft, unser Sexleben und so weiter, dass wir uns in dem Rahmen bewegen sollen, den uns die Bibel gesetzt hat. Also Hurerei bezeichnet ja sexuelle Handlungen außerhalb der Ehe und die Bibel ist da sehr klar und sagt, das ist euer Rahmen, die Ehe ist euer Rahmen und in diesem Rahmen sollt ihr euch bewegen. Und das sagt das Neue Testament nicht nur an dieser Stelle. Das ist das eine. Aber das andere, und das ist, glaube ich, doch mehr das, worum es in diesem Text geht, das andere ist, dass im Alten Testament viele Male Götzendienst mit Hurerei verglichen wird. Dass also Götzendienst als geistliche Hurerei bezeichnet wird. Im Alten Testament, da wurden Gott und das Volk Israel immer mit dem Bild von Ehemann und Ehefrau verglichen. Und dass sie miteinander vermählt worden sind und dass da Treue gefordert ist und so weiter. Und immer, wenn das Volk sich versündigte und anfing, anderen Göttern nachzulaufen und andere Götter anzubeten als den lebendigen Gott, Da beklagt Gott das und er beschreibt es so, dass das Volk Israel Hurerei, dass das Volk Ehebruch begangen hat, weil sie den lebendigen Gott, weil sie die Beziehung zum lebendigen Gott verlassen haben. Er sagt ihr, anstatt mit mir, dem lebendigen Gott, in Gemeinschaft zu leben, begeht ihr geistliche Hurerei, indem ihr euch umorientiert und anderen Göttern nachlauft, die euch nichts geben können. Also das ist immer ein sehr drastischer Vergleich, den das Alte Testament hier zieht. Es ging also darum, Gott zu verlassen und sein Leben auf eine andere geistliche Ebene zu stellen als die Beziehung zu Gott. Und das wird auch von Esau hier gesagt. Von Esau wird gesagt, dass er ein Hure, ein Gottloser war. Das heißt, dass er letztendlich den lebendigen Gott verlassen hat. Und wodurch? Wir haben es gerade gelesen. Soll nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sein wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte? Jetzt wirst du vielleicht sagen, aber okay, das ist jetzt nicht so schön, sein Erstgeburtsrecht nicht anzutreten, aber ist das jetzt wirklich so schlimm? Ist das wirklich so eine dramatische Sache, dass die Bibel hier Esau sogar als Gottlosen bezeichnet? Was ist denn daran so entsetzlich schlimm und fürchterlich? Und lass uns mal den Originaltext im 1. Mose anschauen und da sehen wir, welchen Wert Gott darauf gelegt hat. 1. Mose 25, die Verse 29 bis 34, lesen wir diese Geschichte. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. »Lass mich schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen, ich bin ganz erschöpft«, rief er. Und darum bekam er auch den Beinamen Edom, Roter, ne, so der Spitzname. Er hatte mal einen Klassenkameraden, der hatte im Sportunterricht immer so einen quietschgrünen Trainingsanzug an. Ja? Und nachdem er das erste Mal mit diesem Trainingsanzug im Sportunterricht aufgetreten war und irgendwelche gymnastischen Übungen machte, hatte er den Spitznamen Hupsi. Und das war immer ganz lustig. Und so war das hier bei Edom auch, ne? Roter. Nur wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Was nützt mir mein Erstgeburtsrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin, rief Esau. Jakob ließ nicht locker. Schwöre erst, sagte er. Esau schwor es ihm und verkaufte damit sein Erstgeburtsrecht an seinen jüngeren Bruder. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Also das ist die gesamte Geschichte. Was war sein Problem? Was hat ihn zu einem Hurer im geistlichen Sinn gemacht, zu einem Gottlosen? Vor allem, was hat das mit dir und mir zu tun? Nun, Esau verachtete sein Erbe. Und das war in diesem Zusammenhang kein Kavaliersdelikt. Gott hatte das so eingesetzt, dass der Erstgeborene alles erben sollte. Also da gab es ein natürliches Erbe. Dieser Erstgeborene erbte das Land und das war wichtig, dass dieses Land in der Hand einer Familie blieb. Das war die Versorgungsgrundlage für das ganze Land. Es konnte nicht sein, dass jeder Erbe irgendwie einzeln ausgezahlt wurde und dann musste das Land aufgeteilt werden. Dann hätten die keine Grundlage zum Leben mehr gehabt. Und deswegen war es wichtig, dass dieses Land vom Vater auf den erstgeborenen Sohn komplett so wie es war übergegangen ist. Zweitens, der gesamte Besitz ging auf den erstgeborenen Sohn über. Das gehörte auch dazu, also die Herden, die Tiere, die Kamele, der gesamte Hausstand, was auch immer die alles hatten, das sollte zusammenbleiben, ging auf den ersten Sohn über und er trat damit automatisch in die Funktion des Stammes- oder Familienoberhaupts ein, der die Familie zusammengehalten hat. Also das war damals in der damaligen Kultur und auch von Gott her gedacht ganz wichtig, dass das Ganze in einer Hand blieb und in eine Richtung weiterlief. Und Esau war das offensichtlich egal. Das stand ihm alles zu und es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen. Es war auch eine besondere Ehre, auch eine besondere Verantwortung, ja. Aber Esau interessierte das offensichtlich gar nicht. Der sagte, ich habe Hunger und ich brauche jetzt etwas zu essen und alles andere interessiert mich jetzt nicht. Das ist das eine. Aber was noch viel schwerer wiegt, ist das geistliche Erbe, was damit verbunden ist. Wir müssen verstehen, Esau war der Sohn von Isaak und Isaak war der Sohn von Abraham. Und Abraham wurden ganz klare geistliche Verheißungen gegeben. Esau musste die Verheißungen Gottes an Abraham und an Isaak, seinen Vater, kennen. Und es muss ihm klar gewesen sein, dass diese Verheißungen, das, was den Nachkommen Abrahams verheißen wurde, dass es auch mit ihm zu tun hätte und zu tun haben würde. Er musste das wissen, das musste ihm klar sein. Israel sollte als Nation, als Gottes auserwähltes Volk entstehen. Das hat Gott dem Abraham gesagt. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Esau sollte in dieser Linie stehen, Vater von vielen zu werden, Nachkomme für viele oder Vorläufer. Sie sollten ein von Gott verheißenes Land bewohnen, das von Milch und Honig fließt. Aus der Segenslinie Abraham sollte der Messias hervorgehen. Kannst du dir das vorstellen? Abraham wurde es zugesagt, Isaak nahm die Verheißung und Esau sollte diese Verheißung weitertragen. Aus meinem Stammbaum wird der Messias kommen. Was für eine Verheißung, was für eine Berufung. Israel sollte ein Motor der Weltmission sein. Auch das lesen wir im 1. Mose. Da wird dem Abraham gesagt, Abraham, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Alle sollen durch dich gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das war ein geistliches Erbe, was hier weitergegeben werden soll. Das waren die allergrößten geistlichen Verheißungen. Und Esau wäre in diesen Segen eingetreten, in dieses Erbe eingetreten, wenn er es nicht so gering geschätzt und verkauft hätte. Und das Ganze für eine Linsensuppe. Für eine Linsensuppe. Der bekannte Prediger D.L. Moody sagte, keine Mahlzeit, außer der verbotenen Frucht im Garten Eden, ist je so teuer erkauft worden. Esau verlor alles. Esau verlor, und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, sein geistliches Erbe, die Verheißungen, die Gott gegeben hatte. Esau sagte sinngemäß, was interessiert mich denn dieser ganze verheißene Segen, der denn irgendwann mal in vielen Generationen kommen wird? Ich habe jetzt Hunger, ich muss jetzt etwas essen. Und was nützt mir das, wenn da irgendwann irgendein hypothetischer Segen auf meine Nachkommen kommt? Was nützt mir das? Nichts. Ich will jetzt was zu essen. Da stimmte etwas mit der Haltung und dem Charakter Esaus nicht. Er kannte den geistlichen Zusammenhang nicht, beziehungsweise er war ihm offensichtlich egal. Sein Leben war bestimmt von seelischen Impulsen, von seelischen Stimmungen. Und er stand letztendlich nicht unter der Leitung und der Führung dieser göttlichen Offenbarung, die in dieser Familie ja da war, die vorhanden war. Jakob umgekehrt, das ist auch interessant, Jakob hatte erkannt, welchen Wert dieses geistliche Erbe hatte und er wollte das unbedingt. Er wollte es unbedingt. Jakob ließ nicht locker, heißt es hier. Der ließ nicht locker, schwöre erst. Ne? Das war auch ein bisschen trickreich. Der kannte ja seinen Bruder, der wusste, was das für ein Typ ist und so. Ne? Und wahrscheinlich sagte Esau so, ja und so. Aber Jakob kannte seinen Bruder und der wusste, das sagt er jetzt und später nimmt das wieder zurück, wie das halt manchmal so unter Brüdern ist. Ne? Und deswegen ließ er nicht locker und sagte, nein, schwöre mir das erst. Und Esau schwor und so ging das Erstgeburtsrecht auf Jakob über. Ja, er wandte unlautere Mittel an, das stimmt. Auch später, als er dann den Segen von seinem Vater Isaak bekam, hat er sich ja die Hände mit Fellen beklebt und die Stimme verstellt und so, ich bin's, dein Sohn Esau. Ne? Und also er hat das durch Betrug sich angeeignet, das stimmt. Und Gott hat diese Methoden auch nicht gut geheißen übrigens. Wir sehen, dass er später in seinem Leben durch eine bestimmte Schule, durch eine Charakterschule musste, die ihn dann überhaupt erst fähig gemacht hat, dieses Erbe anzutreten. Aber sein Sehnen, sein Verlangen nach diesem Segen, der mit dem Erstgeburtsrecht zusammenhing, kam aus diesem tiefen inneren Verständnis der Offenbarung dessen, was da vor seinen Augen ist, aus dem Verständnis der göttlichen Berufung für die Familie. Und er wollte das unbedingt haben. Er sah den Segen für die Zukunft, die aus dem Glauben seines Großvaters Abraham gekommen ist und die jetzt sozusagen auf einen Erben zur Fortführung wartete. Und er sagte, ich will es sein, ich will es sein. Der Theologe und Erweckungsprediger Jakob Kröker hat dazu gesagt, Jakobs Mittel waren verwerflich, seine Sehnsucht jedoch berechtigt. Ihr konnte daher auch Gott zu seiner Stunde antworten. Also nachdem Gott ihn verändert hatte, konnte er antworten. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ne? So, ich bin kein Nachkomme Abrahams oder Isaaks, ich stehe nicht in dieser Erblinie, von der hier die Rede war. Ja, das stimmt, du gehörst nicht zum Volk Israel und doch stehst du in dieser Erblinie. Doch stehen wir, die wir als neutestamentliche Gläubige hier leben, in dieser Erblinie. Wenn du dir den Stammbaum von Jesus durchliest, im Matthäus 1 zum Beispiel, da liest du, dass Abraham Isaak zeugte Esau, da findest du schon den Wechsel auf Jakob, da findest du schon den Wechsel zwischen den beiden Brüdern und so weiter. Und es geht immer so weiter, bis es dann heißt, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus, der Gesalbte, der Messias genannt wird. Und das ist die Verheißung des Messias, die dem Abraham aufgrund seines Glaubens vor 42 Generationen gegeben worden ist. Das sind 42 Generationen, die hier aufgezählt werden. Eine Verheißung, die durch alle Generationen stringent durchgegangen ist. Da hast du auch ein paar skurrile Leute in diesem Stammbaum. Aber immer hat sich diese Verheißung Gottes durchgezogen, bis es dazu gekommen ist, dass Jesus, der Messias, der Erlöser, der Erretter auf diese Erde gekommen ist. Er kam, um unsere Sünden, um deine und meine Sünden auf sich zu nehmen. Er kam, um unsere Schuld zu tilgen. Er kam, um die Trennung zwischen Gott und Menschen zu beseitigen. Der Messias, der Erlöser, er kam, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Er kam, um jedem Menschen, der es will, ein neues Leben zu schenken. Und weißt du, was im Galaterbrief steht? Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber des Christus seid, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du dein Leben in die Hand Jesu gelegt hast, wenn du gesagt hast, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, vergib mir meine Schuld, komm, schenk mir neues Leben. Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Wenn du des Christus bist, wenn ihr des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Hast du das gehört? Wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, dann bist du nach Verheißung Erben, dann gehörst du zur Nachkommenschaft Abrahams und du stehst in dieser Segenslinie, wodurch durch deinen Glauben an Christus, nicht aufgrund deines natürlichen Geburtsrechts, aufgrund deines Glaubens an Christus, der Messias ist, der Letzte in dieser Abstammungsreihe. Und noch etwas will ich dir vorlesen aus dem Römerbrief. Kapitel 4, Vers 16 und 17, um das noch zu untermauern. Ich lese es aus der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, deshalb also ist diese Zusage, diese Verheißung, deshalb ist diese Verheißung an den Glauben gebunden. Es geht um Glauben. Es geht um deinen und meinen Glauben an Christus. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Damit sichergestellt ist, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben worden ist, also den Israeliten, die vom Natürlichen her dort hineingeboren worden sind, sondern auch für die, die ohne das Gesetz zu haben, so glauben, wie Abraham glaubte. Glaubst du, so wie Abraham? Bist du dir nicht ganz sicher? Doch, ich glaube so wie Abraham, ja. Ich glaube so. Das ist immer alles noch ausbaufähig, aber ich glaube, dass mir die Verheißung aufgrund des Glaubens zuteil geworden ist, aufgrund meines Glaubens an Christus. Denn er ist der Vater von uns allen, wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und dazu gehören du und ich. Du bist das Erbe eines wunderbaren geistlichen Erbes geworden, voller Segnungen, Verheißungen, Gnadenerweise Gottes durch deinen Glauben an Jesus Christus aus Gnade. Preis dem Herrn. Das ist stark. Was ist dein geistliches Erbe? noch ganz kurz, du erbst Erlösung, wir haben es gerade schon gesagt, du erbst Erlösung, du erbst Vergebung, Freiheit von der Macht der Finsternis. Du bist Erbe des Reiches Gottes, das besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das sind alles Dinge, die dir zugeeignet werden, die dein sind, die dir gehören, worin du leben kannst. Freude im Heiligen Geist, eine übernatürliche, göttliche Freude, etwas, was dir vom Heiligen Geist einfach geschenkt wird. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Heiligen Geist beschäftigen, ihm Raum in unserem Leben geben und sagen, komm, gib mir diese übernatürliche Freude. Zu diesen Segnungen gehören auch materielle Segnungen, Versorgung, Gesundheit. Der Herr möchte, dass wir körperliche Heilung erleben. Und dazu gehören auch all die Dinge, die Gott dir persönlich verheißen hat, dir ganz persönlich, wo er dich persönlich berufen hat, in bestimmte Dienste oder Begabungen und so weiter. Und was sollen wir damit tun? Was soll uns hier das Beispiel von Esau und Jakob praktisch sagen? Esau hatte den Wert der geistlichen Segnungen nicht verstanden und er schaute rein auf das Sichtbare, auf das Irdische, auf das Körperliche und er sah nichts von diesem wunderbaren Plan Gottes in seinem Leben. Und die Aufforderung an dich und mich, die Aufforderung an dich heute Morgen lautet, setze deine Prioritäten richtig in Bezug auf diese Verheißung, in Bezug auf dieses Erbe. Also, steck deinen Kopf in den Himmel. Steck deinen Kopf in den Himmel und hör auf, nur nach dem zu leben, was dir dein Verstand sagt. Hör auf, nur nach dem zu leben, was diese Welt dir sagt. Hör auf, nur nach dem zu leben, was in dieser Welt plausibel und machbar erscheint, wo Möglichkeiten aufgezeigt werden, aber das Übernatürliche mehr oder weniger ausgeblendet wird. Hör auf, nach dem zu leben, was die Umstände dir sagen und dir diktieren. Hör auf, nach dem zu leben, was deine Gefühle dir sagen. Deine Gefühle sind schön und gut, aber sie entsprechen nicht der Realität Gottes. Unsere Gefühle, unser Leben muss in Einklang kommen mit den Verheißungen Gottes. Hör auf, nach dem zu leben, was Menschen, die Gott nicht kennen, dir sagen, sondern fang an, steck deinen Kopf in den Himmel, beschäftige dich mit dem Wort Gottes, dem Buch der Verheißungen und lass dir vom Heiligen Geist immer wieder eine Offenbarung darüber geben, was dein Erbe ist und wie du dieses Erbe ergreifen und annehmen kannst. Lass dir die Schönheit deines Erbes vom Heiligen Geist zeigen und bitte ihn, dich dort hineinzuführen. Und lass uns auch einander ermutigen, einander anreizen. Da steht ja, achtet darauf, dass es nicht so ist. Wir sollen, wenn wir sehen, Mensch, da ist ein Bruder, eine Schwester, da fehlt es in bestimmten Bereichen des Erbes, dann sollen wir einander ermutigen. Wir sollen sagen, hey, komm Bruder, komm Schwester, ich bete mit dir. Wir schauen, was sagt das Wort Gottes dazu. Lass uns zusammen den Himmel, den Thron Gottes bestürmen und beten, dass das in deinem Leben zustande kommt. Das sollen wir tun und so werden wir Schritt für Schritt weiter in dieses Erbe hineintreten. Amen. Amen. Noch ein letztes und auch das ist so typisch für unsere Zeit. Ein weiteres Problem oder das Problem Esaus war ja sein Verlangen nach sofortiger Bedürfnisbefriedigung. Ne, er hat gesagt so, er kam erschöpft nach Hause, er wollte sofort was essen. Da steht, er sagte, ich bin am Verhungern. Ja, das war natürlich total übertrieben, der wäre nicht verhungert. Aber du weißt, wie das ist, wenn du nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst, bist hungrig wie ein Wolf. Ja, da willst du nicht erst irgendwelche Telefonrechnungen angucken oder was weiß ich, irgendwelche Probleme lösen, du willst was essen, ne? So ganz klar. Und Esau war genauso, aber sein Problem war, dass er hinging und hat gesagt, ich will meine Bedürfnisse stillen, jetzt sofort, egal was es kostet. Ich will alles und ich will es jetzt. Und das ist auch ein Slogan unserer modernen Gesellschaft. Ich will alles und ich will es jetzt. Next day delivery, same day delivery. Ja, ich hatte mal ein Büro in Mitte in Berlin, ne? Also der Stadtteil heißt so, weil er in der Mitte von Berlin liegt, nur zur Erklärung, falls du das nicht wusstest. Und da gab es Same-Day-Delivery von einem großen Versandhändler. Und das war so, da kamst du morgens ins Büro und so, oh, da fehlt mir jetzt ein Kabel oder mir sind die Karteikarten ausgegangen, auch mein Radiergummi ist schon so klein. Und dann hast du da was bestellt und mittags klingelt der Paketbote und legt dir dein Radiergummi auf den Schreibtisch. Ne? Toll, same day delivery. Ja. Und deswegen war ich auch so erstaunt, als ich dann hier nach Husum kam, das will ich euch noch kurz erzählen. Ich sitze ja mit Marlene zusammen unten im Büro und dann gegen Mittag wurde Marlene immer hektisch. Ne, so, ich muss jetzt zur Bank, hat sie gesagt. Und ich denke so, okay, geht so. geht sie jetzt zur Bank. Und das war mehrere Male so, ne, dass sie dann so, ich muss jetzt los, es ist schon 11:45, wenn ich jetzt nicht losgehe, dann schaffe ich das nicht. Ich habe mich immer gewundert, was hat sie das so eilig zur Bank zu kommen? Was ist das mit der Bank und so? Und dann habe ich sie gefragt und dann sagt sie, die Bank macht zu. Da dachte ich, okay, die machen wahrscheinlich Inventur oder haben eine Personalversammlung. Sie sagte, nein, die macht jeden Mittag zu. Die macht jeden Mittag zu, von 12 bis 2. Und die Post macht jeden Mittag zu, von 12 bis 2. Und da ist mir bald die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Weißt du, ich kam aus Berlin, same day delivery, ja. Und dann, die Post macht 2 Stunden zu. Wie kann das sein? In Berlin macht was zu, wenn die Leute krank, tot sind oder insolvent. Aber sonst bleibt alles auf, verstehst du? Und ich war entsetzt. Aber da habe ich gemerkt, ja, wie sehr ich von diesem, was uns die Gesellschaft vorlegt, beeinflusst war. Ich will es jetzt, ich will es sofort, ich will alles. Und das war das Problem von Esau. Und irgendwann ist er aufgewacht. Irgendwann stellte er fest, oh Mann, ich will doch mein Erstgeburtsrecht wahrnehmen. Und dann heißt es hier, ich habe es euch vorgelesen, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Der Zug war abgefahren. Der Segen war vergeben worden. Ist auch nochmal interessant zu schauen, wie ernsthaft diese ganze Thematik des Segens ist, ja, wie schön und wie ernsthaft und deutlich. Der Zug war abgefahren. Und ich habe gedacht, oh Mann, wir brauchen Geduld, wenn wir die geistlichen Segnungen empfangen wollen und um sie empfangen zu können. Der Hebräerbrief sagt uns 2 Kapitel weiter vorne, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren, Geduld, Ausdauer, Standhaftigkeit habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Wir brauchen Geduld. Es nützt nichts, den Willen Gottes zu tun und dann ungeduldig zu werden, wenn man merkt, oh, es passiert nicht sofort was, es kommen nicht sofort alle Erfüllungen unserer Gebete dahermarschiert. Wenn wir Widerstände spüren, wenn wir merken, es kostet uns vielleicht auch etwas, dran zu bleiben. Ihr Lieben, da dürfen wir nicht einfach aufgeben. Wir brauchen Geduld, Ausharren, Standhaftigkeit und sagen, ich habe gebetet, ich habe das von Gott empfangen und ich bleibe hier stehen, bis ich das sehe, was Gott mir verheißen hat. Das ist nicht immer einfach, das ist manchmal mit Kampf verbunden, aber ich glaube, das ist es, was der Herr uns zumutet und das ist es auch, was der Herr uns hier durch dieses Beispiel von Esau zeigen möchte. Lebe nicht, schaue nicht nur auf das Hier und Jetzt, schaue nicht nur darauf, ob das, was du jetzt tust, dir eine sofortige Befriedigung deiner Bedürfnisse, welcher Bedürfnisse auch immer, verschafft, sondern schaue auf die Verheißungen Gottes für dich, die mit den ewigen Plänen Gottes verknüpft sind. Und dann tu das, was Gott gesagt hat, bleib dabei und dann wirst du die Verheißungen für dein Leben ererben. Amen.